Reporter Insights. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Herzlich willkommen bei Reporter Insights. Mein Name ist Alessandra Röder und das ist mein Kollege Leon Meckler. Und wir freuen uns sehr, heute Abend bei euch zu sein.
Und an unsere Zuhörerinnen, nein, der Applaus ist nicht eingespielt. Wir sind hier in der Aula der Volkshochschule Reutlingen und freuen uns wahnsinnig, hier sein zu können. Die Reportageschule, an der wir jetzt seit 9 Monaten sind, die gehört ja zur Volkshochschule. Und ja, wir blicken hier in einige sehr erwartungsvolle Gesichter und freuen uns auf jeden Fall schon wahnsinnig auf den Abend.
Genau, mittlerweile sind wir seit 9 Monaten an der Reportageschule und haben in der Zeit auch schon viel erlebt. Wir waren für unsere Recherchen in OP-Sälen auf der Ostsee oder haben auch im rechtsextremen Milieu recherchiert. Und auch in dem Podcast sprechen wir mit Reporterinnen über ihre großen Recherchen und stellen ihnen auch Fragen über den Journalismus, die ihr euch vielleicht auch stellt. Allerdings heute zum ersten Mal live mit Publikum hier in Reutlingen. Und unser Gast kommt auch aus Reutlingen. Herzlich willkommen, Wolfgang Bauer. Wolfgang, du bist Reporter der Chefredaktion bei der Zeit und seit mehr als 20 Jahren als Krisenreporter unterwegs. Du warst in Afghanistan, du warst in Syrien, in der Ukraine, in Nigeria. Und unter anderem wurde deine Arbeit vielfach ausgezeichnet. Neben deinen Reportagen schreibst du auch Bücher. Für das eine Buch warst du mit 2 Syrern unterwegs und hast sie auf ihrer Flucht nach Europa begleitet. Und in dem anderen Buch hast du die vielfältigen Krisen in Afghanistan anhand einer Straße erzählt.
Und wenn wir über Krisen und Kriege sprechen, denken wir viel an Gaza, an Afghanistan, an die Ukraine. Aber ein Land gerät bei vielen in Vergessenheit, nämlich der Sudan. Und das ja, obwohl die Vereinten Nationen die Lage dort schon als die größte humanitäre Katastrophe bezeichnen, die jemals dokumentiert wurde. Und du warst dort, um eine große Geschichte fürs Zeitmagazin zu recherchieren. Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, wie du das erlebt hast, wie du in den Sudan gereist bist, in die Hauptstadt Khartoum, in das letzte Krankenhaus dort, was noch funktioniert. Das ist direkt an der Grenze, an der Frontlinie damals gewesen. Also da wurde auch noch gekämpft. Das ist ein sehr komplizierter Konflikt. Viele Parteien kämpfen da. Wir wollen dich einfach mal fragen, wer kämpft denn da genau und warum?
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie heute Abend da sind und sich diesem schweren Thema widmen. Wer kämpft dagegen wen? Also erstmal ist Sudan eine der wichtigsten Länder in Afrika, einer der größten Flächenstaaten in Afrika. Hat uns noch nie sonderlich interessiert als deutsches Publikum, als deutsche Medienkonsumenten, wenn ich das mal so sagen darf, weil die Relevanz so ein bisschen fehlt. Da fährt man nicht in Urlaub. Das tut man in Ägypten. Die wirtschaftlichen Verbindungen sind relativ schmal. Ja, der Sudan kann fast, der kann quasi von der Weltkarte verschwinden und er wird immer noch nicht für Schlagzeilen in deutschen Medien sorgen. Was ein Anreiz für mich ist, jemand, der für die Zeit arbeitet, ein Organ, das offen ist für eben vergessene Konflikte, für Themen, die eben nicht in den Schlagzeilen sind, für ein bisschen mehr Hintergründe, mich diesem Land zu widmen. Wer da kämpft, das ist komplex in erster Linie. Um mal so anzufangen, ich bezeichne den Sudan als Zombie-Staat. Es gibt diverse Zombie-Staaten in Afrika. Eigentlich ist es die ganze Sahelzone. Das sind Staaten, deren Grenzen sind von den ehemaligen Kolonialmächten gezogen worden, von den Franzosen, von den Briten, zum Teil auch von den Deutschen. Und sehr häufig wurden dort Bevölkerungsteile zusammengezwungen innerhalb eines Staates, die eigentlich davor nichts miteinander zu tun hatten, beziehungsweise in Feindschaft oft zueinander standen. Gerade in der Sahelzone sieht man, dass im Norden häufig die arabischstämmige Bevölkerung wohnt, die Tuaregs zum Beispiel, die Bevölkerungsgruppen im Süden, die in der Subsahara leben, wie man sagt, über Jahrhunderte hinweg versklavt haben. Und diese beiden Teile, also frühere Sklaven und frühere Master, hat man zusammen in Staaten gezwungen. Beim Sudan ist es so ein bisschen ähnlich. Es gibt Nationalitäten, die im Westsudan zu Hause sind, im sogenannten Darfur. Das ist ja ein Begriff, den, glaube ich, wir alle kennen, durch diverse schreckliche Hungersnöte der letzten Jahrzehnte und anderen Bevölkerungsgruppen, die im Westen wohnen. Der Sudan hatte sich in den 90er Jahren gespalten in den Sudan und in den Südsudan. Das gehörte ja früher zusammen. Jetzt haben wir da zwei Länder mit zwei unterschiedlichen Bürgerkriegen, weil auch im Südsudan besteht das gleiche Problem, dass zwei der wichtigsten Stämme miteinander verfeindet um Ressourcen kämpfen. Im Nordsudan, über den wir ja heute Abend vor allem reden, sind es zwei bewaffnete Gruppen. Das eine nennt man die offizielle sudanesische Armee. Das andere sind die Rapid Support Forces, also die, wie soll ich sagen, schnelle Einsatztruppe sozusagen, die vom früheren langjährigen Diktator als eigene Miliz quasi gegründet worden waren, die sich vorwiegend aus Darfuris gespeist haben und die Aufgabe hatten, in Darfur zu kämpfen, die Drecksarbeit des Diktators zu verrichten. Dadurch wurden die reich, die kamen in Besitz von mehreren Minen, Goldminen, und wurden dann irgendwann so reich. Hemeti, das ist ihr Führer, gilt als eines der reichsten Leute, Männer Afrikas. Und das war ihn eines Tages nicht genug. Und er wollte die ganze Macht an sich reißen. Und das ist eines der Gründe für den Konflikt. Simpel versucht zu erklären.
Ja, es ist ein sehr komplexer Konflikt, den du jetzt runtergebrochen hast. Und du hast eben schon gesagt, dass der Sudan wenig Aufmerksamkeit bekommt in der Medienlandschaft und du das mit deiner Recherche auch ein bisschen wahrscheinlich ändern wolltest. Und vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen und erstmal erzählen, wie du von deinem Schreibtisch hier in Reutlingen in dieses Krankenhaus in Khartoum gekommen bist.
Ich berichte schon seit mehreren Jahren über den Sudan. Das erste Mal war, glaube ich, 2004 dort. Und habe Kontakt zu Übersetzern gehalten, guten Übersetzern. Ohne die geht's nicht, betone ich ja immer wieder. Und im gemeinsamen Nachdenken mit diesen Leuten, im Nachdenken, wie diesen Konflikt fassen. Es ist so gefährlich, dahin zu fahren. Die Behörden sind nicht sehr journalistenfreundlich. Der Konflikt ist eben unfassbar, auf viele verschiedene Kriegsschauplätze in diesem Riesenland verteilt. Wie kann ich, ohne mich selber über die Maßen zu gefährden, über ihn berichten? Und da kam die Idee auf, dass es im allerletzten von der sogenannten Regierung, von der Armee kontrollierten Teil der Hauptstadt Khartoum, dem Viertel Omdurman, ein Krankenhaus gibt, das eigentlich bisher nur so ein Nachbarschaftskrankenhaus gewesen ist, das die unmittelbare Umgebung hatte versorgen sollen, jetzt aber in dieser Situation zum wichtigsten der ganzen Stadt geworden ist, von drei Seiten von Front umgeben und plötzlich eine der letzten Zufluchten geworden ist und das einzige Krankenhaus, was wo auch operiert werden kann, ja, wo du betäubt werden kannst, bevor sie dich aufschneiden. Ja, das war die Grundidee, eine Geschichte über das Krankenhaus zu machen. So konnten wir Sicherheit verbinden, also den Aspekt, das Team zu schützen, mit der Hoffnung, einen tiefen Einblick in die Verhältnisse zu gewinnen.
Es ist ja auch wahnsinnig schwer, als ausländische Journalistin in den Sudan zu kommen. Also ihr habt euch dann wahrscheinlich an die Behörden gewandt und versucht, da heranzukommen.
Für mich war es jetzt nicht so schwierig. Die Botschaft hat geradezu geworben. Die Botschaft ist in Berlin. Die haben eine ganz tolle Botschafterin, die versteht, wie wichtig Presse ist. Ich kenne Kolleginnen zum Beispiel vom Schweizer Fernsehen oder Schweizer Rundfunk, die in Uganda leben und arbeiten und da zur Botschaft gegangen sind vom Sudan und die, glaube ich, ein Jahr lang über 20 Besuche hinweg haben betteln müssen, damit sie das Visum haben ergattern können für den Sudan. Bei mir war es eher umgekehrt. Die haben schon fast gebettelt, dass wir da hinfahren. Aber es ist natürlich komplex. Du brauchst erstmal das Visum. Damit ist noch nicht getan. Du brauchst dann auch die Akkreditierung. Die sudanesische Regierung ist ja jetzt nicht mehr in ihrer alten Hauptstadt, die zum Schlachtfeld geworden ist, sondern die residiert in Port Sudan am Roten Meer, gar nicht so weit weg von den ganzen Urlaubszielen in Ägypten. Und dort gibt es ein Informationsministerium in so einer Art Container untergebracht, die Ministerialdirektorin sozusagen, kenne ich aus alten Zeiten, die ist immer noch in Amte, die ist sehr offen und auch ihr Minister, da muss man sich dann erstmal akkreditieren lassen. Die Kommunikation hat unser Übersetzer und Stringer Ismail Al-Sheikhi übernommen, ein ehemaliger Comedian, ganz toller Kerl, also der ist großartig einfach, auch im Team mit ihm unterwegs zu sein, war erst selber wenige Monate zuvor aus dem von der RSF, also dem der Miliz, der Gegenseite kontrollierten Teil von Khartoum entkommen mit seiner Familie, hatte da noch seine Frau hatte da noch ein Kind bekommen, mitten im Krieg, mitten im Beschuss. Auf der Ladefläche eines LKWs konnten sie sich dann rausschmuggeln und haben sich dann in einem Flüchtlingslager niedergelassen. Und dann hat er auch wieder Kontakt zu mir aufnehmen können, weil er wieder Internet hatte. Auf der anderen Seite ist das nicht so einfach. Der hat die Kommunikation mit den Behörden dort unternommen. Dann reicht aber die Akkreditierung immer noch nicht. Sondern wir sind dann hin über Addis Abeba, Direktflüge gehen nicht, haben die Akkreditierung bekommen. Dann haben wir 2 Tage darauf verwandt, auch die Genehmigung vom Militärgeheimdienst zu bekommen, die Genehmigung vom Militär zu bekommen und die Genehmigung von einem Geheimdienst zu bekommen, deren Funktion ich jetzt gerade vergessen habe. Aber da waren 3 Unterschriften. Überall schäbige Büros, warten, telefonieren, arrangieren und so. Und dann hat man das. Und damit hat man aber immer noch nichts eigentlich. Weil die eigentliche Entscheidung, was man tun darf, vor Ort in Omdurman, dann ein Oberst des Militärs getroffen hat, Mohammed hieß der, und der hat quasi das Pressebüro des Militärs in Omdurman koordiniert. Und bei denen musste man dann erstmal in seinem Büro erstmal vorsprechen, das Projekt vorstellen. Wir haben gesagt, wir würden gerne 2 Wochen in dieses Krankenhaus gehen. Und dann sagte er, das könnt ihr gleich vergessen. Ich genehmige immer nur für 1 Tag. Dann sagt er, ja, dann können wir im Prinzip wieder nach Hause fahren. 1 Tag in diesem Krankenhaus. Ich kenne das ja, da führt einen der Direktor offiziell herum. Die Ärzte führen einen herum. Das Übersetzen braucht viel Zeit. Fotos sollen auch noch gemacht werden. Da kriege ich keine großen Einblicke und kann schon gar nicht eine lange Reportage verfertigen. Aber da wir eben mit einem ganz tollen Übersetzer unterwegs waren und unseren Charme auch unsererseits haben spielen lassen, hat er sich dann auf einen Deal eingelassen, dass wir so lange dort arbeiten können, bis wir unangenehm auffallen. Oder die Sicherheitslage sich verschärft. Damit war es noch immer nicht getan. Wir haben dann einen Begleiter an die Seite bekommen, einen pensionierten Militär, ein total netter Kerl. Wir hatten erst Angst vor dem, aber er war eine große Hilfe. Der hat dann vor allem der Fotografin geholfen, Johanna Maria Fritz. Das war dann fast so ein Tochter-Vater-Verhältnis am Ende zwischen denen. Da waren dann auch Tränen im Augenwinkel, als sie sich getrennt hatten. Er hat ihr ganz, ganz viel geholfen. Ein ganz toller Mensch. Damit war es dann immer noch nicht getan, sondern wir kamen dann ins Krankenhaus, hatten alle Genehmigungen, von denen ich eben so langatmig erzählt hatte. Wir haben wochenlange Vorbereitung, immer noch kein einziges Zitat aufgeschrieben und kein einziges Foto gemacht. Dann waren wir im Krankenhaus, fangen mit den ersten Patienten an zu reden und dann kommen plötzlich irgendwelche muskulösen, elegant gekleideten Herrschaften von hinten und sagen, ja, warte mal, das geht so gar nicht. Aufhören. Nicht fotografieren, nicht mitschreiben. Was macht ihr hier eigentlich? Der erste Geheimdienst vom Krankenhaus, lokaler Ableger. Dann hat unser Begleiter, dieser nette Herr, mit denen geredet. Das war dann, also es hat, um es abzukürzen, immer noch einen ganzen Tag gekostet, bis dann auch die 3 unterschiedlichen Geheimdienste, die es dann im Krankenhaus gegeben hat. Am ersten Tag haben wir den ersten kennengelernt, am zweiten den zweiten. Der wollte dann auch, dass wir sofort verschwinden. Bis die uns alle kannten und auch mochten. Und wir haben dann jeden Tag da Grüß Gott gesagt und ein Schwätzchen gehalten und wie geht's deiner Tochter und deinem Sohn und so weiter, bis wir dann richtig arbeiten können.
Also eine irrwitzige Vorbereitung von Visum und Akkreditierung bis hin zu Geheimdiensten, die ihr mit Charmoffensiven bearbeitet habt. Und am Ende habt ihr es aber hingeschafft und wir würden jetzt einmal ganz gerne hören, wie sich das liest. Also wie hat sich dein Text dann da am Ende recherchiert und aufgeschrieben? Und dafür haben wir hier Lisa, die einmal den Text vorlesen wird.
Reingehört.
Das Krankenhaus Al-Naou liegt wie eine Insel der Ordnung in einer verwüsteten Stadt, in der einmal mehr als 6 Millionen Menschen lebten. Häuserkämpfe haben ganze Viertel ausgelöscht. Straßen sind Schneisen aus Schutt. Hochhäuser sind ausgebrannte Betonskelette. Willkür und Anarchie herrschen. Viele Diebe tragen Uniform. Nur noch wenig Hoffnung ist im dritten Kriegsjahr in der Stadt, mit einer Ausnahme. Dieses Krankenhaus. Das Al-Naou war bis vor dem Krieg eines von 54 Krankenhäusern und dafür ausgelegt, die Nachbarschaft zu versorgen. Doch jetzt ist es das einzige in der Stadt, das wenigstens halbwegs funktioniert. Gegründet 1972 von einem reichen Textilhändler. 193 Betten. Ein langgezogenes Hauptgebäude mit 2 Stockwerken. Eine Halle für die Ambulanz. Ein Lagerhaus. In der Mitte des Innenhofs ein Flachbau mit 2 OP-Sälen. Umgeben von einer Mauer. 3 Zufahrten, die von bewaffneten Polizisten bewacht sind. Gesäumt von Dutzenden Rikschas und Minibussen, deren Fahrer geduldig darauf warten, die Lebenden zu transportieren. Oder, häufig genug, die Toten.
Wie sie gerade vorgelesen hat, die Stadt ist verwüstet, sehr viele Menschen sind tot. Du schreibst, aber in diesem Krankenhaus gibt es noch Hoffnung. Warum?
Weil es das einzige, einer der wenigen Orte ist, wo es Ärzte hat, wo es Medikamente hat, auch wenn du sie bezahlen musst. Das Geld haben die wenigsten dafür. Wo der akute Blutfluss, wenn du einen Einschuss hast, gestoppt wird. Ja, das ist der Rest der Hoffnung quasi. Man muss dazu sagen, der Krieg ist ausgebrochen in der Hauptstadt. Das Militär war überrascht. Die Rapid Support Forces haben die überfallen, angegriffen. Ich glaube, im Morgengrauen haben strategisch ihre Kräfte verteilt überall, um Kasernen herum, um das Verteidigungsminister herum, um strategisch wichtige Orte unter Kontrolle zu haben. Auch der General Bochan, also der Chef der Armee, wäre fast gefangen genommen worden von der RSF, war isoliert, konnte die Regierungsgeschäfte nicht führen, die waren total überrascht, kam zu entsetzlichen Kämpfen mit in der Hauptstadt und das Krankenhaus war mittendrin. Das Personal ist geflohen, Schießereien auf der Straße, Plündereien, sofort brechen in diesen Umständen in solchen Ländern Plündereien aus. Diebe, Leute, die die Gelegenheit nutzen, Vergewaltigungen finden statt. Also das ganze Personal ist geflohen, das Krankenhaus wurde abgesperrt. Viele andere Krankenhäuser brannten oder ASF hat sie erobert. Und es lag dann an ein paar Freiwilligen, die dann gesagt haben, wir müssen das Krankenhaus wieder aufbauen. Es gibt so viele Verletzte, so viele Blutende, so viel Elend hier auf den Straßen. Wir müssen hier irgendwie so eine Art Notfallambulanz aufmachen. Und haben das Schloss geknackt, haben befreundete Ärzte, junge Ärzte, quasi aus ihren Häusern, wo sie sich vor Angst versteckt hatten, herausgeklopft. Selbst die Fahrt von zu Hause zum Krankenhaus war lebensgefährlich zu der Zeit. Und sie freiwillige Demokratie, ganz viele Demokratieaktivisten. Der Sudan hat erst 2019 seine Revolution nachgeholt. Da war ich auch dabei. Monatelange Feste der Demokratie. Der alte Diktator Bashir wurde abgesetzt, ins Gefängnis gesteckt. Und Zelte wurden aufgemacht, Musikgruppen kamen, Leute, die jahrzehntelang sozusagen ihre Meinung nicht hatten kundtun können, hatten plötzlich eine Bühne. Ich war dabei, wie Frauenrechtsgruppen gesagt haben, Frauen kommt, erzählt von eurem Leid, erzählt, was euch angetan wurde. Ihr habt hier eine Bühne. Das waren Zehntausende an Menschen, die die Innenstadt bevölkert haben. Monate danach, später, hat das Militär zusammen mit der ASF die zusammenkatätscht und zusammengeschossen. Wir haben dann eine Weile lang Regierung gemacht, bis sie sich selber dann, wie ich vorhin versucht habe anzudeuten, verstritten hatten über Ressourcen. Aber diese Demokratiebewegten, die bei der Revolution 2019 dabei waren, die gab es immer noch. Und die haben gesagt, gut, jetzt ist es nicht an der Zeit mehr zu demonstrieren und Theater zu spielen und Bilder zu malen gegen die Diktatur, sondern jetzt ist einfach an der Zeit, Menschenleben zu retten. Und wenn das die Regierung nicht tut, wenn das Gesundheitsministerium uns im Stich lässt, wir machen das selber. Und Studenten der Literatur, alle möglichen unterschiedlichen Herkünfte kamen da zusammen, haben plötzlich Wunden verbunden und Spritzen gegeben, so also unter Anleitung und ja einfach das Blut weggewischt und haben versucht, diesen Laden aufrechtzuerhalten mit einer unglaublichen Menge an Verletzten und Toten. Und im Zuge der militärischen Erfolge der Armee, die haben dann wieder Tritt gefasst in Omdurman. Also Khartoum, die Hauptstadt Sudans, besteht aus drei Teilen. Das ist Bari, Khartoum an sich und Omdurman. Omdurman ist die alte Stadt Khartoums. Da fließt der Nil durch, beziehungsweise die beiden Nils. Die fließen da zusammen, der blaue und der weiße. Und die unterschiedlichen, also die drei Orte sind an den unterschiedlichen Nil, in den unterschiedlichen Nilwinkeln angesiedelt. Und von diesen drei wichtigen Teilen hat die Regierung nur noch Omdurman einigermaßen kontrolliert. Und ihnen gelang es dann im vergangenen Jahr, genau, sich allmählich freizukämpfen in Omdurman. Und in dem Zuge, wie sie militärisch erfolgreich waren, kam das Gesundheitsministerium wieder zurück, kamen die Beamten zurück, die alte Hierarchie, Bürokratie zurück. Und die Bürokratie, misstrauisch wie immer, ja, denen waren die Demokratiebewegten immer so ein bisschen ein Dorn im Auge, haben dann versucht, die Freiwilligen wieder an den Rand zu boxieren, sogar zu verhaften. Meine Geheimdienstfreunde hatten die verprügelt, die Männer, die so nett zu mir waren, weil wir ja so charmant mit ihnen umgingen. Die waren diejenigen gewesen, die dann nur wenige Monate zuvor die Freiwilligen geschlagen hatten, haben die Freiwilligen mir erzählt. Mit der Folge, dass die dann knapp außerhalb des Krankenhauses, noch im Krankenhausgelände, aber in so einem kleinen Verhau ihre Apotheke aufgemacht hatten mit ganz vielen Malereien und Demokratieslogans und so. Und ihren Märtyrern, den gefallenen Aktivisten, alles blutjunge Leute, und von dort aus Medikamente umsonst verteilt haben und einen Großteil weiterhin des Krankenhausbetriebes am Laufen gehalten haben. Das war so Al-Nau, als wir ankamen.
Du hast jetzt schon so schlaglichtmäßig diese provisorische Apotheke erwähnt und ihr wart ja 3 Wochen vor Ort. Ihr habt diese ganzen verschiedenen Leute getroffen, also du und die Fotografin Johanna Maria Fritz. Wie habt ihr euch denn da eingerichtet? Wie muss man sich das vorstellen? Was habt ihr vielleicht auch aus Deutschland mitgebracht?
Aus Deutschland haben wir relativ wenig mitgebracht, weil es ist immer am besten mit schlankem Gepäck zu reisen. Und das nutzt auch nichts, wenn du da Keksriegel, blöd gesagt, jetzt mitbringst. Also dafür ist die Not dann zu groß. Wir haben viel mit den Freiwilligen gearbeitet, im Krankenhaus unterzukommen. Das wäre unser erster Wunsch gewesen. Ich will immer möglichst nah an den Personen sein, über die ich berichte, möglichst da auch übernachten, wenn es irgendwie geht. Also nah an den Schauplätzen. Da ging es nicht. Wurde uns untersagt und einer der Freiwilligen, der hatte eine leere Wohnung von Verwandten, die waren geflohen nach Ägypten und die haben wir gemietet für diese Zeit. Da gab es dann 3 Schlafzimmer, nicht funktionierendes Klo mit Küche und so und da hatten wir uns niedergelassen und sind dann jeden Tag mit einem Fahrer, auch einem Freiwilligen, von dort zum Krankenhaus gefahren, 10 Minuten, oft unter Beschuss. Und haben dann dort angefangen um 9. Ich hätte immer um 7 anfangen wollen, aber unser Begleiter hat um Verständnis gebeten, dass er doch schon in Rente sei und so früh nicht aufstehen wolle und er hätte auch noch einen langen Weg. Ja, und irgendwann ist sein Auto dann auch kaputt gegangen. Da haben wir ihm dann eine neue Autobatterie spendiert, damit er eben pünktlich morgens da sein kann.
Ihr seid unter Beschuss zum Krankenhaus gefahren. Wie muss man sich das dann vorstellen? Also wo war da die Frontgrenze? Wie nah wart ihr da auch in diesem Krankenhaus an der Front?
Das Krankenhaus ist nicht so weit weg vom Nil. Und der Nil war da die Front. Die andere Uferseite war ASF und unsere Uferseite war Armee kontrolliert. Teilweise war die Front aber konfus, weil einfach hineingeballert worden ist in die Viertel mit Artillerie. Ja, überwiegend Artillerie und Mörsern, war in Mörserreichweite. Und außerdem, wenn es dann so langsam dunkel wurde gegen Abend, hatte man sich auch beeilen müssen, von den Straßen wegzukommen. Ein Großteil der Leute, die mit Schusswunden in unser Krankenhaus eingeliefert wurden, waren nicht Leute, die von ASF-Kugeln getroffen worden waren, sondern Opfer von Wegelagerern, die aber meistens Uniform tragen. Also Soldaten und Polizisten, offiziell der sudanesischen Regierung, die Leuten nachstellen, ausplündern und wenn die sich wehren, eben auch beschießen. Also das ist so ein Mischmasch, Sammelsurium an direkter Bedrohung durch eine real existierende Front. Und was unheimlicher ist, finde ich, diesem chaotischen Beschuss von einzelnen bewaffneten Gruppen, Mafia-Gruppen innerhalb der Armee, die durch Omdurman ziehen.
Du hast ja mit sehr vielen Menschen gesprochen, die auch betroffen waren von der Artilleriebeschuss. Also ich erinnere mich, dass damals ja auch in dieser Apotheke tatsächlich Geschosse gefallen sind. Du warst im Krankenhaus, wo die Opfer dieses Krieges waren und hast mit ihnen gesprochen. Welches Bild haben die Menschen, mit denen du gesprochen hast, vom Krieg gezeichnet?
Immer jeweils ein sehr persönliches. Also viele politische Gespräche haben wir da nicht geführt, weil es ist schwierig, nicht nur für mich, sondern auch vor allem für die Verletzten und die Betroffenen zu sagen, wer jetzt der Gute und wer jetzt der Böse ist. Ich habe es eben schon angedeutet mit den Mafia-Gruppen innerhalb der von der Regierung kontrollierten Armee. Das ist alles relativ diffus. Die Leute im Krankenhaus waren sehr auf ihre einzelnen eigenen Geschichten, das eigene Leid fokussiert. Der Ausschnitt war da relativ eng. Je heftiger ein Krieg ist, desto kleiner wird quasi dein persönlicher Erfahrungsraum nach.
Ja, es ist großes Leid, was du in dem Text beschreibst. Und es gibt viele Stellen, die wahnsinnig berührend sind, bewegend sind und auch einige Stellen, wo man vielleicht ja schlucken muss oder nur schwer weiterlesen kann. Und eine solche Stelle haben wir heute mitgebracht. Am Ende der Szene bringst du dich da auch selbst als Autor ins Bild. Wir hören einmal rein.
Reingehört. Zeynep Issa-Shuaib lacht und ich lache mit. Sie liegt auf dem Rücken, ihr rechter Arm gebrochen, in ihrer Brust ein Granatsplitter, ihre Hände verbrannt. Sie erklärt mir ihre Kochrezepte. Der Übersetzer bemüht sich nach Kräften, doch fällt es mir schwer, den vielen Zubereitungsschritten zu folgen. Zeynep, 48, lebte bisher vom Backen und Verkauf sudanesischer Süßspeisen. Vor einer Woche traf eine Rakete die Straße vor ihrem Haus. Wir reden über Fataya, Teigtaschen, die sie mal mit Spinat füllte, mal mit Fleisch. Jeden Tag stand sie um 6 Uhr auf, um sie zuzubereiten. Ihr Mann hat sich vor 6 Jahren von ihr getrennt. Seither lebt sie mit ihrem Sohn Khalid allein. Auch er wurde von der Granate verletzt. Er ist 10. Die Zeit im Krankenhaus nutze sie, um sich neue Rezepte auszudenken. Wenn sie wieder zu Hause sei, möchte sie die ausprobieren. Die Ärzte wollen ihr den Splitter noch nicht herausoperieren, sagt sie. Sie versteht nicht ganz, warum. Nächste Woche sei der Termin angesetzt. »Wo ist dein Sohn?«, frage ich. »Ja, wo ist mein Sohn?«, fragt Zeynep ihre Tante, die an der Bettkante sitzt. Bis jetzt hatte die Familie ihr die Wahrheit vorenthalten. Sie wollten sie schonen. »Er hat es nicht überlebt«, sagt die Tante, die sich im Krankenhaus um sie kümmert. »Es rutscht ihr so heraus.« »Das habe ich nicht gewusst«, flüstert Zeynep. »Ihr Blick wird leer.« Sie starrt an die Zimmerdecke. Im Hof steht an diesem Morgen ein Pickup mit einer Leiche auf der Ladefläche. Der Körper ist in ein Laken eingeschlagen. Fast wirkt er wie eine Larve. »Das ist Zeynep«, sagt ein Mann, der uns anspricht und sich als ihr Bruder vorstellt. Zeynep, die Köchin, mit der wir am Vorabend noch gelacht haben. Auf dem Weg von der Toilette in ihr Zimmer sei sie in der Nacht kollabiert und gestorben. Die Nachricht vom Tod ihres Sohnes habe sie aufgeben lassen. Die Ärzte sind ratlos. Haben wir Mitschuld an ihrem Tod? Hätte ich diese eine Frage nach ihrem Sohn unterlassen sollen? Die Verwandten beruhigen uns. Wir beruhigen uns. Aber es bleibt die Fassungslosigkeit über ihren Tod. Es ist das erste Mal, dass wir im Al-Nau mit dem Sterben in Berührung kommen. Es werden noch viele Tode folgen.
Du fragst dich in diesem Moment, habt ihr Mitschuld an Zeynaps Tod? Wie lange hat dich denn diese Frage beschäftigt?
Du, die beschäftigt mich ja heute noch. Das war ein Wahnsinnsschock. Stell dir vor, du unterhältst dich mit der Frau den ganzen Abend lang. Wir saßen ja lange zusammen und deine Frage ist der Auslöser, ja, dass sie erfährt, dass ihr Sohn gestorben ist, von dem sie bisher dachte, dass er überlebt hatte. Tatsächlich war er unmittelbar danach schon gestorben. Der ganze Unterleib, habe ich mir erzählen lassen, war von einer Granate zerfetzt. Und ja, dann haben wir weitergemacht und weiter über Kochrezepte und so weiter unterhalten und uns verabschiedet. Und am nächsten Tag, das ist dann ein zeitlicher Sprung zwischen den beiden Textausschnitten, die gerade vorgelesen worden sind, am nächsten Tag sind wir zufällig auf dem Hof vom Krankenhaus und kriegen dann mit, dass die Frau, die ich eigentlich vorhatte, jetzt gleich wieder zu besuchen, um zu fragen, wie es ihr geht, ist stattdessen in Leinentücher eingewickelt hinter uns auf der Ladefläche von so einem Pickup liegt. Also das ist mir jetzt in meiner Laufbahn noch nie passiert. Und ja, also es gab während der Recherche immer wieder Momente, wo wir auch einfach nicht regulär weiterarbeiten konnten. Auch die Johanna hat eine junge Mutter begleitet, ich glaube 17 Jahre alt, mit ihrem Kind, 52 Tage alt oder sowas, also ein ganz kleiner Säugling, der einen völlig aufgeblasenen Bauch hatte, weil er mit dem Pinkeln Probleme hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Auch ein medizinisches Problem, das gelöst hätte werden können, wenn sie früher eben zu einem Doktor gegangen wäre, konnte sie aber nicht, weil sie auf RSF-Territorium gewesen ist. Und dann hat sie sich lange durchschlagen müssen zum Al-Nau, hat dann die Hoffnung gehabt, dass dieses Kind überlebt. Die Johanna hat die auch 2-3 Tage begleitet, das Kind fotografiert, ist der Mutter beigestanden und so. Und dann eines Morgens, da war ich, glaube ich, auch derjenige, der der Mutter leider sagen musste, dass das Kind tot ist, war der Säugling dann verstorben. Die Johanna hat dann einfach die Kamera beiseite gelegt und einen Tag lang nicht mehr fotografiert, sondern einfach, einfach da als Mensch.
Wenn man als Reporterin über diese Sachen berichten möchte, braucht es ja trotzdem auch irgendwelche Mechanismen, um das überhaupt tun zu können, um nach so großem Leid, das man dann gesehen hat, über das man berichtet hat, dass man überhaupt weitermachen kann. Hast du da für dich Mechanismen, um danach dich mental vielleicht trotzdem abzugrenzen, auch wenn du natürlich sehr tief dann auch in dieser Recherche in dem Moment bist?
Die musst du entwickeln, sonst kannst du auf Dauer, glaube ich, nicht diesen Beruf machen, so wie auch ein Notarzt auf Dauer seinen Beruf nicht nachgehen kann, wenn der auf der Straße versucht, Menschen wiederzubeleben und es gelingt nicht. Oder die Altenpflegerin oder Altenpfleger im Altersheim, die ja viel häufiger mit solchen extremen, die gar nicht so extrem sind, Situationen ausgesetzt sind, bei denen Menschen sterben, mit dem Unterschied, dass ihre Handlungen noch direkt quasi eine Einwirkung haben. Also die versuchen zu helfen, klappt nicht, vielleicht machen sie auch Fehler, Selbstvorwürfe. Das ist psychisch, glaube ich, nochmal ein ganz andere Nummer, das auszuhalten, wie jetzt im Leben eines Reporters. Also ich bin, glaube ich, ganz gut im Abscheiden, so profan das klingt. Ich weiß, in diesem Moment, wo wir uns miteinander unterhalten, sind Leute extrem glücklich, verlieben sich zum ersten Mal, haben tolle Erfolgserlebnisse, genießen das Leben, so wie man es genießen kann. Und in demselben Moment, wo wir uns jetzt auch unterhalten, sterben Leute im Reutlinger Kreiskrankenhaus. Liegen Leute hier in Reutlingen in ihren Betten in großer seelischer Einsamkeit und Verzweiflung oder körperlichen Schmerzen, die sie nicht beherrschen können. Beides gibt's immer gleichzeitig, nicht nur im Sudan, sondern auch hier. Und ich glaube, wenn du generell im Leben mit dieser Parallelität nicht umgehen kannst, dann wirst du im Leben irgendwann auch mal in eine tiefe Krise schleudern, weil das eine nicht ohne das andere leider zu haben ist. Und das ist so eines der Methoden, mit denen ich versuche, damit umzugehen. Aber am Anfang, als ich die ersten Reportagen aus Krisengebieten gemacht hatte, recherchiert hatte, waren die Eindrücke so stark, dass ich auch danach gesagt hatte, du, das ist nichts für dich. Das bringt den Leuten nichts, wenn du da in Tränen ausbrichst während des Interviews, während die Nonne dir erzählt, dass sie vergewaltigt worden ist im bosnischen Bürgerkrieg, nur mit gefasster Stimme und so, und du innerlich dann zusammenfließt und um Fassung ringst. Aber so im Laufe der Jahre hatte ich dann halt immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven Menschen begleitet, die sich in Not befinden, in extremen Situationen. Und ich glaube, es hat sich so eine Art Resilienz, wenn ihr den Begriff kennt, herangebildet, mehr oder minder automatisch, muss ich sagen. Ich hoffe aber trotzdem nicht, dass ich dann abgestumpft bin. Das ist dann die Schattenseite der Resilienz, dass man das nicht mehr an sich heranlässt. Wieder ein Toter und da schreit wieder die Frau und die andere Frau schrie noch lauter und heftiger und ich habe schon Schlimmeres gesehen. Also sich auf die Art und Weise zu schützen vor diesen ganzen Eindrücken. Als Reporter musst du halt das immer noch zulassen, dass du transparent bist, dass du durchlässig bist für das Empfinden der anderen und gleichzeitig dich aber auch so weit schützt, dass das Unglück der anderen nicht zu deinem eigenen Unglück wird.
Weil du jetzt gerade diesen Notarzt erwähnt hast, der eingreift. Es gibt ja auch eine Stelle in dem Text, wo ihr beschreibt, wie die Menschen auch immer wieder in diesem Krankenhaus auf euch zugehen, die Hände nach euch ausstrecken. Das ist ja auch sehr schwierig, weil das ja dann gerade so als Reporter einen dann in so ein Spannungsfeld stellt. Wie habt ihr in dem Moment darauf reagiert?
Also am Anfang war das nicht so der Fall, aber je länger wir dort blieben, wir gehörten dann ja quasi zum Inventar irgendwann. Ich habe dann jeden Morgen meine Arztvisite gemacht, also von immer wieder in dieselben Zimmer, immer wieder zu denselben Patienten, sofern sie noch da waren, sofern sie noch lebten. Und allmählich hat das Personal seine Scheu verloren. Dauerpatienten, die ja dann im Krankenhaus auch leben, mit ihren Angehörigen, wussten, dass wir dann unterwegs sind. Und Menschen aus Europa sind da quasi gleichbedeutend auch mit Hoffnung, mit Hilfe, mit gleichbedeutend mit, die haben Medikamente oder womöglich sind das Ärzte. Oft wurde ich für einen Arzt gehalten. Und ja, uns wurden immer wieder Zettel zugesteckt und du hast es erwähnt, wie ich damit umgegangen bin. Ich habe immer wieder gesagt, wir sind keine NGO, wir sind Journalisten. Wir hoffen, über unsere Berichterstattung indirekt helfen zu können, aber wir können nicht direkt helfen. Aber hab die Zettel dann halt doch mitgenommen. Mit der Folge, dass zum Beispiel eines dieser Zettel stammte von einem Jahrgang von Krankenschwesterschülerinnen. Dann kam so eine Gruppe aus, glaube ich, 3, 4 Mädels auf mich zu, ganz schüchtern und scheu, und haben gesagt, ja, also erst im Übersetzer, ob sie es denn wagen dürften, und dann auf ein bisschen auf Englisch auch auf mich zugegangen. Und hatten dann ihr Problem vorgetragen, dass sie jetzt ihre Abschlussprüfung an der Universität absolvieren müssen. Und aufgrund des Krieges haben ihre Familien nicht mehr das Geld, ihnen jetzt die Gebühren, die dafür für die Anmeldung zu dieser Prüfung fällig würden, zu zahlen, ob wir ihnen nicht helfen könnten. Weil ich eben wieder gesagt, wir sind leider keine NGO, aber wir gucken mal, was wir tun können. Und als ich dann wieder zurück hier in Reutlingen war, die verschiedenen hier im Raum kennen wahrscheinlich die 3 Musketiere, Markus Brandstätter und Konsorten, hab denen das erzählt, du Markus, der sich auch immer für Einsätze im Sudan interessiert hatte, ich hätte was, wo du wirklich helfen könntest, und die haben dann, die 3 Musketiere mit den Reutlinger Spenden, haben dann die Finanzierung eines ganzen Schwesterjahrgangs dann übernommen.
Du hast vorhin schon so ein bisschen von deiner Biografie erzählt als Reporter und dass du am Anfang auch sehr mit diesen Extremsituationen gehadert hast. Und man hört das ja auch immer wieder von Reportern, die in diesen Krisengebieten unterwegs sind, auch gerade am Anfang ihrer Karriere, dass es dann sehr schwierig ist, wieder nach Deutschland zurückzukommen, ins sichere Land, aus diesen Ländern, in denen so Unfassbares geschieht teilweise. Wie ist das denn jetzt für dich nach 20 Jahren?
Also am Anfang habe ich dieses Problem auch gehabt. Das war noch vor meinem Reportertum, einfach privat als Tourist, als ich das erste Mal in die Sahelzone gereist bin mit 20 und dort in Niger Kinder gesehen habe, kleine Mädchen, die den ganzen Tag nichts anderes taten, wie ihren erblindeten Vater, Großvater oder wem auch immer an einer Leine über den Markt zu führen und die Hand aufzuhalten und zu betteln in Lumpen. Und dann eben zurückzukommen aus dem Niger zum Stuttgarter Flughafen und da die Kittys in Designerklamotten zu sehen, wo die Farbe der Schuhe abgestimmt ist mit dem Pulli und so Sachen, das war gruselig am Anfang. Also das hatte mich entsetzlich vor den Kopf gestoßen. Das war auch gut so, dass ich durch diese Phase gegangen bin, weil es ist einfach eine wahnsinnige Ungerechtigkeit, die auf dieser Welt existiert, dass dieses Mädchen, was da nichts anderes tut, als da diesen alten Mann an der Leine durch den Markt zu führen, nicht zur Schule geht, keine Bildung erfährt, wahrscheinlich ihren Ehemann selber nicht aussuchen kann, dass dieses selbe Mädchen, wäre sie hier geboren, in diesen Designerklamotten durch die Edelgalerie in Stuttgart gehen würde mit ihren Eltern und die beste Bildung, die sie sich nur wünschen kann, genießen könnte. Also das ist ein Schmerz, den ich heute noch fühle, der aber mich nicht mehr vom Kopf stoßt. Ich weiß, dass es so ist und ich wechsle zu häufig die Seiten von Reichtum zu Armut und von Armut wieder zu Reichtum. Das ist ja schon zum Teil meine Routine geworden ist. Ich lebe mit dem einen Fuß dort und mit dem anderen hier.
Du sprichst von diesen wahnsinnigen Ungerechtigkeiten, die es gibt auf der Welt. Und es ist ja so, dass bei uns hier in Deutschland sehr ungleich verteilt ist, wie viel Aufmerksamkeit diese Ungerechtigkeiten kriegen. Und zwei Kolleginnen bei der Zeit sind der Frage nachgegangen, warum dieser Krieg im Sudan so wenig Leute hier berührt. Und was wäre denn deine persönliche Erklärung?
Die Ignoranz, was den Sudan angeht, steht ja nicht alleine. Wir interessieren uns eigentlich für kaum irgendein Krisengebiet, solange es nichts mit uns zu tun hat. Wenn du guckst, was geklickt wird, das ist bei Zeit so, das ist bei Spiegel so, ich glaube, das geht quer durch die Bank, dann sind es Themen, die mit Einkommen zu tun haben. Ganz profane Instinkte. Einkommen, wo kann ich wie viel Geld verdienen, wie kann ich meine Rente sichern, ist meine Rente gesichert, welche Methoden gibt es, am besten Muskulatur aufzubauen. Also diese Gym-Themen sind total gerade in Mode, Psychothemen, Midlife-Krise oder Depressionen, sexuelle Identität, Crime-Stories natürlich, die florieren und generell auch Kommentare, Meinungen, an denen ich mich reiben kann, denen ich entweder zustimme oder die ich ablehne. Aber da passiert was. Also da ärgere ich mich oder ich sag ja, genau so ist es. Also weniger geklickt werden, ich sag mal so, nicht neutralere, aber beschreibende Texte, einfach Texte, die dazu auffordern, hört doch mal erstmal zu. Und ich, Reporter, ich höre erstmal zu, bevor ich eine laute Meinung in die Welt rufe. Oft habe ich den Eindruck, dass die Meinung vor der Beschreibung steht. Und ja, beschreibende Texte und dann erst Texte aus Krisengebieten gehen gerade jetzt im Online-Zeitalter, glaube ich, weitestgehend unten unter, ob das nun den Sudan betrifft oder mittlerweile auch die Ukraine, denn auch Ukraine-Texte werden nicht sonderlich angeklickt mehr. Besteht ja eine Ukraine-Müdigkeit, wie man immer sagt. Ich habe da im Moment kein so ganz gutes Gefühl, dass wir uns in einer gesunden Richtung gerade medientechnisch bewegen. Und wenn wir künftig dann noch die Algorithmen haben, ja, wenn wir dann so eine Nachrichtenseite konsumieren, die speichert unsere Konsumgewohnheiten. Ich interessiere mich für den Muskelaufbau und für Depression und noch für die Steuer und neue Autos. Und dann werden mir nämlich Steuern, neue Autos, Psychothemen etc. präsentiert, vorrangig, weil die KI mich glücklich machen will und die Zeitung dann denkt, ja, natürlich will ich meinen Kunden glücklich machen und meine Kundin. Also biete ich denen erstmal an, was sie haben wollen und biete ihnen nichts an, was sie womöglich nicht haben wollen. Und das ist eine Riesengefahr, dass wir uns alle individuell in einen Käfig des Algorithmus und unserer eigenen Vorlieben begeben und es immer schwieriger wird für Journalisten, für einen selber, daraus auszubrechen und die Leute aufzumachen für neue Themen.
Du hast natürlich recht, dass es auch immer mehr gelesen wird, diese Selbsthilfetexte, die dann auch in diesem digitalen Medienstrom Konkurrenz bieten gegenüber den großen Recherchen und auch den wichtigen Recherchen. Das klang gerade so ein bisschen pessimistisch bei dir, aber hast du denn eine Idee, wie wir denen auch als Reporterin entgegenwirken können?
Ja, natürlich noch bessere Texte schreiben, noch intensiver sich mit den Menschen beschäftigen, über die man berichtet, noch mehr eine Ahnung haben von dem, über das man berichtet. Bei der Fotografie ist dasselbe, also nicht die Abziehbilder, die man alle kennt, sondern auch versuchen, auf neue Art über Dinge zu berichten. Das ist das, glaube ich, was wir tun können. Hauptsächlich ist es aber, glaube ich, ein Architekturproblem. Früher hat man halt die Zeitung aufgeschlagen und dann war das ein Füllhorn an unterschiedlichen Themen. Und weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber mir geht's oft so, dass ich dann einfach reingezogen werde von Texten, von Layout und mich plötzlich wiederfinde in einem Thema, das mir vor gar nichts gesagt hat und das dann unglaublich faszinierend ist. Wir sind da, glaube ich, gerade medial in einer Architekturkrise. Wir wissen nicht, wie den Menschen unser Menü, unser breites Menü auch breit, wie man es breit anbieten kann. Und ohne Übersichtlichkeit dabei zu verlieren. Ich hoffe aber, dass das gelöst wird in den nächsten Jahren, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass Menschen auch informiert werden wollen und nicht nur versorgt werden wollen mit Meinungen.
Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Komm zum Punkt. Die funktioniert so, dass ich drei Sätze anfange und du diese drei Sätze beendest.
Komm zum Punkt.
Der eine Moment im Al-Nau-Krankenhaus, den ich nie vergessen werde, ist?
Oh, kommt zum Punkt, da gibt's so viele. Ja, wahrscheinlich der, über den wir schon geredet haben, als wir erfahren haben, dass Zeynep gestorben ist.
Am schwersten fällt mir an dieser Arbeit?
Das Schreiben.
Was machst du dagegen? Gegen die Schwere beim Schreiben?
Ungeduldig sein.
Und das hilft dann?
Nicht immer.
Hast du Rituale? Hast du irgendwie ganz praktische Sachen, die du dann regelmäßig machst? Außer ungeduldig sein?
Beim Schreiben. Mhm. Ja, ich habe viele Rituale, viel zu viele. Ich umgebe mich mit den Bildern der jeweiligen Fotografen, die mich begleitet haben, pflastere mich ein quasi in die Bilderwelt. Ich will ja dann gar nicht mehr mich mit dem Thema so richtig beschäftigen. Ich war da, ich bin müde, ich will da wieder im Vis-à-vis ein Weizenbier trinken oder Freunde treffen und mal wieder ich sein, also nicht der Reporter, sondern ich einfach. Jetzt muss ich das aber noch aufschreiben und alle möglichen Dinge lenken mich dann sehr leicht ab. Und das heißt, es ist ganz wunderbar, mich mit diesen Fotografien zu umgeben, die mich sinnlich dann wieder in diese andere Welt, aus der ich gerade komme, aber wieder zu der ich wieder hingehen sollte, versinken lassen. Dann habe ich ein kompliziertes Prozedere, wie meine Aufschriebe nochmal lesen, unterstreichen, hierarchisieren, mir einen kleinen Zettelkasten zu machen. Ja, und es dauert oft 3-4 Tage, bis ich wirklich dann anfange zu schreiben.
Mit welchem zeitlichen Abstand schreibst du das denn in der Regel ungefähr auf? Weil das ist ja schon, wie du es gerade angedeutet hast, auch absurd. Also man ist in diesem ganz fremden Land, in diesem ganz anderen Kontext. Dann kommt man zurück nach Deutschland und dann vergeht auch noch Zeit und man muss sich erst mit den Bildern wieder umgeben, um sich da zurückzudenken. Passiert das dann auch manchmal, dass die Sachen 2-3 Wochen da liegen?
Das tut es allein, weil die Rückreise ja noch Zeit braucht, weil du zwischendurch vielleicht noch eine andere Recherche hast. Also manchmal passiert es, dass ich sofort schreibe, aber oft liegt auch 1-2 Wochen dazwischen. Oder gerade komme ich ja aus der Ukraine, wo ich eine Geschichte angefangen habe zu recherchieren. Lange Gespräche über viele Tage hinweg intensiv, ab einem halben Block voller Notizen und Eindrücke. Aber ich kann es noch nicht niederschreiben, weil der Hauptteil der Recherche noch nicht stattgefunden hat. Da sind wir abhängig vom ukrainischen Militär. Und ich also das, was ich jetzt vor 2 Wochen in der Ukraine aufgeschrieben habe, vermutlich erst vielleicht im November niederschreiben werde. Aber auch da hilft es, sich mit den Bildern zu umgeben und wirklich nochmal einzutauchen, was für meine Umgebung dann manchmal grausam ist, weil ich dann auch sozial so ein bisschen verlottere und wirklich nur bei mir am Schreibtisch sitze, nicht viele Leute treffen will, mich hauptsächlich auf Schreiben konzentrieren möchte und nicht so wahnsinnig scharf auf viele Außenkontakte bin in dieser ganz anstrengenden Phase des Schreibens, damit ich eben wieder das Gefühl von vor ein paar Wochen noch einfangen kann.
Wir haben jetzt die Rubrik so ein bisschen gesprengt, aber wir machen mal mit der dritten Frage weiter.
Mit dem zum Punkt.
Ja.
Da bin ich nicht gut drin.
Wenn ich an den Sudan denke, dann wünsche ich mir
mehr Hilfe und dass der Krieg aufhört.
Wie könnte diese Hilfe aussehen?
Dass die internationale Gemeinschaft versucht, alle Teilnehmer unter stärkeren, massiven Druck zu setzen. Ich glaube, beim Sudan wäre es möglich. Ja. Damit ein Waffenstillstand zustande kommt und der Frieden endlich wieder profitabler wird als der Krieg. Im Moment ist der Krieg profitabler als der Frieden für die, die da das große Wort führen.
Wenn man deinen Text gelesen hat, versteht man auch, wie dringlich es ist, dass diese Schritte eingegangen werden. Und damit sind wir schon am Ende unseres Podcasts angekommen und bedanken uns herzlich bei dir, Wolfgang. Vielen Dank, dass du da warst. Wir richten uns jetzt noch einmal kurz an unsere Zuhörerinnen zu Hause. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr den gerne liken oder abonnieren. Das hilft uns auch, dass wir mehr gehört werden. Und wenn ihr Fragen habt, Feedback oder auch Themenanregungen, könnt ihr sehr gerne auf Instagram schreiben. Dort heißen wir @reportageschule.
An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Dünkort, an Lisa Pausch, an unsere Redaktion Joana und David und an die Volkshochschule Reutlingen, die das hier möglich gemacht hat.
Herzlichen Dank, dass Sie heute Abend hier waren. Herzlichen Dank auch nochmal an Wolfgang Bauer. Und dann kommen Sie gut nach Hause. Applaus
Tschüss.
Reportageschule Reutlingen.